Liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen hören auf ein Wort aus Johannes 6, Johannes 6 ab Vers 60. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Nehmt ihr daran Anstoß? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort, nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ja, liebe Gemeinde, ich denke, dass nicht wenige von uns durchaus vielleicht etwas verzweifelt sind, wenn sie die Nachrichten verfolgen, die jeden Tag auf uns hereinprasseln. Ja, ob es nun die Flutkatastrophe ist, die allseits so beliebte Corona-Krise oder aber auch der jetzt gar nicht so lang zurückliegende fluchtartige Rückzug der westlichen Armeen aus Afghanistan. Leid und Tod scheinen allgegenwärtig zu sein und man fragt sich, was da noch alles kommen wird. Und manch einer wird auch, denke ich, recht sorgenvoll auf Matthäus 24 schauen. Und er wird sich fragen: Herr, ist die Endzeit wirklich schon so nah? In Matthäus 24, ab Vers 6, sagt der Herr Jesus: Ihr werdet hören vom Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Wenn man sich das so anschaut und anhört, dann gibt es bei uns Menschen oftmals zwei Reaktionen. Das eine ist, man resigniert, man gibt auf, man ergibt sich sozusagen in sein Schicksal und die andere Variante wäre dann, man steht auf und man kämpft gegen all das Unrecht und diese Schrecknisse auf der Welt. Und wir haben einen Traum auf einmal und sagen: Ja Mensch, wenn wir alle zusammenhalten würden, überall auf der Welt. Wenn nur endlich überall auf der Welt Gesetz und Ordnung Einzug gehalten haben, ja dann, liebe Freunde, dann wären wir doch dem Weltfrieden, dem Paradies sozusagen hier auf Erden schon ein ganzes Stück näher. Und wir denken hier, wir wollen mal gleich auch in großen Dimensionen denken, wenn wir so an die Klimakatastrophe oder das Weltklima denken, dann ist es ja so, dass es heißt, das Klima ist von den Menschen sozusagen manipuliert worden, in gewisser Weise beeinflusst worden, Ja, liebe Freunde, wenn wir nur alle gemeinsam wieder an einem Strick ziehen, dann können wir das Klima auch wieder verändern, so wie wir es vielleicht gerne hätten. Ja, liebe Gemeinde, wenn das alles so einfach wäre, am Rande sei angemerkt, dass es im Ahrtal bereits im Jahre 1804 und auch 1910 zu schweren Überschwemmungen gekommen ist. Damals gab es noch keinen Klimanotstand auf Erden, aber es gab zumindest auch diese Flutkatastrophen. Und wenn wir an Afghanistan denken, 20 Jahre hat die westliche Welt versucht, nun Frieden und Demokratie zu implementieren. Und dann schauen wir mal an, mit welchem Erfolg. Mit einem sehr bescheidenen. In unserer heutigen Bibelstelle geht es auch darum, wie wir Menschen uns auf dieser Erde zu verhalten haben, beziehungsweise wo sich unser Rettungsanker befindet. In Johannes 6, wenn wir die Stellen davor uns angeschaut hätten, da ging es zunächst einmal um die Speisung der 5000. Im Anschluss daran wird berichtet, dass der Jesus über das Wasser läuft. Und der Herr Jesus hatte sich in den Zeilen vorher außerdem als das Brot des Lebens bezeichnet. Ein Brot, welches im Gegensatz zum irdischen Brot das ewige Leben schenkt. Ja, es heißt da ab Vers 48, ich, spricht also der Herr Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und der Herr Jesus hatte dann auch weiter ausgeführt, müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt, zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Es geht hier, liebe Geschwister, um zwei Dinge. Ja? Zwei Dinge, die wir als Menschen unbedingt im Auge behalten sollen. Das eine sind die irdischen Dinge, und das andere die ewigen. Und wir sollten tunlichst vermeiden, die beiden Dinge miteinander zu vermischen, sondern man sollte sich immer klar sein, welches der beiden Ziele man nun anpeilt. Wie jüngst hier in der Predigt auch erwähnt, sollen wir, wie im Vater Unser genannt, natürlich für unser tägliches Brot bitten. Wir dürfen es. Jesus gibt uns ein Vorbild, wir sollen es. Und hiermit ist mit Sicherheit auch das irdische Brot gemeint. Wir haben ja gehört in der Predigt, dass Luther durchaus auch das geistliche Brot darunter verstand. Mit unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist richtig, aber ich denke, dass auf jeden Fall auch das irdische Brot gemeint ist. Gott weiß, dass wir Essen, Trinken, eine Unterkunft und Luft zum Atmen brauchen. Und wir dürfen jeden Tag aufs Neue dankbar sein, sofern Gott uns diese Dinge schenkt. Und jeder, der schon mal das Vergnügen hatte, 8 Stunden lang mit FFP2-Maske zu arbeiten, weiß, warum der Herr uns ohne Maske zunächst einmal geboren hat. Ja, und was freies Atmen auch bedeutet. Ein anderer Aspekt ist mir aber auch heute Morgen nochmal wichtig, denn der wird öfters auch erwähnt. Wir hören ja, dass die gegenwärtigen Probleme so gigantisch sind und auch so neu, dass sich die Menschheit nun Problemen gegenübergestellt sieht, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt natürlich, dass das falsch ist. Zu allen Zeiten sahen sich die Menschen immer wieder mit Kriegen, mit Naturkatastrophen und auch Seuchen konfrontiert und sie mussten auf diese reagieren. Natürlich ist auch klar, dass jede Krise neu ist für diejenigen, die sie zum ersten Mal erleben. Aber dadurch wird diese Krise ja nicht neu für die Menschheit. Um es noch klarer auf den Punkt zu bringen, wir sollten uns ganz, ganz schnell von der Vorstellung verabschieden, dass alles, was wir gerade erleben, völlig neu und mit nichts zu vergleichen ist, was es früher auch schon einmal gab. Wir Menschen haben uns nämlich, so denke ich, in unseren Grundzügen kein bisschen verändert in den letzten Jahrtausenden. Prediger 1 bringt das ganz wunderbar auf den Punkt. Ab Vers 1 heißt es da, dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Was hat denn der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und er dreht sie nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Alles Reden ist so viel Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Ist das nicht eine wunderbare Beschreibung auch unserer heutigen Konsumgesellschaft? Liebe Geschwister, eure Schränke sind wahrscheinlich voll. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht seid ihr besser an der Stelle als ich, aber trotzdem kaufen wir immer neue Sachen. Trotzdem wollen wir immer wieder neue Sachen haben. Ja? Wir sehen uns nicht satt. Wir hören uns auch nicht satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Und jetzt kommt, es geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu. Und es ist längst zuvor auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Am Rande mal erwähnt, es ist schon verrückt, dass wir in Deutschland zum Beispiel immer wieder auch über Menschen reden, die geflohen sind. Ja, und fast ein Viertel unserer Bevölkerung hat Fluchtgeschichte auf die eine oder andere Art. Das heißt, in jeder Familie gibt es in der Regel Menschen, die auch Flucht und Vertreibung mitgemacht haben. Ob das nun nach dem Krieg war oder die wegen mir aus der DDR geflohen sind. Ja, das scheint vergessen zu sein. Ja. Aber all die Dinge hat es gegeben und all die Dinge wirken auch fort. Da es, wie der Prediger sagt, nichts Neues gibt, das ist eine traurige, für viele aber auch durchaus tröstliche Wahrheit. Das heißt, wir Menschen sitzen alle in einem Boot. Unsere Erlebnisse, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Ängste sind gleich. Und wenn wir dann so in Gedanken durch die Zeit wandern, werden wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht stehen bleiben und wir lesen dann Zeugnisse oder die Zeugnisse der Menschen und merken, ihr standet ja vor den gleichen Herausforderungen, vor denselben Herausforderungen, vor denen wir heute auch noch stehen. Lassen wir uns da keine Lügen auftischen. Eine Zeit, die Europa stark geprägt hat und auch Deutschland stark geprägt hat, ist die Zeit des 30-jährigen Krieges. Eine Zeit, die unser Land dermaßen getroffen hat. Die Menschen waren mit diesem Leid und diesem Krieg konfrontiert Und es gibt da wunderbare Texte aus der Zeit. Andreas Gryphius ist einer derjenigen, der ein ganz berühmtes Sonett geschrieben hat. Da heißt es, und wir könnten, wenn ihr euch einfach mal vorstellt, ihr sitzt heute Abend vor den Nachrichten, dann könnte Gryphius echt neben uns sitzen. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo jetzt noch Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was jetzt noch prächtig blüht, soll bald zertreten werden. Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten? Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblume, die man nicht wiederfindet. Noch will, was ewig ist, kein einzig Mensch betrachten. Gryphius geht da auf Prediger natürlich ein, er greift das auf. Ja, liebe Geschwister, das ist der Zustand der Welt, in der wir uns befinden. Ich denke, dass ernsthaft dem auch keiner widersprechen kann. Die entscheidende Frage ist jetzt auch nicht, ob das so ist, denke ich, sondern die entscheidende Frage ist, wie gehe ich denn mit der Erkenntnis um? Wie reagiere ich ganz persönlich darauf? Wie reagiere ich darauf, dass es keinen Ausweg gibt? Oder scheinbar keinen Ausweg gibt? Wie reagiere ich auf die Not und das Elend und die Seuchen, die Kriege, die Naturkatastrophen? Wohin wende ich mich denn? Wo suche ich Rat und wo suche ich Beistand? Und wir dürfen sicher sein, dass Menschen zu allen Zeiten diese Fragen gestellt haben. Und wir dürfen auch sicher sein, dass Menschen oftmals sich diese Frage erst dann stellten, wenn sie in die Enge getrieben wurden und sie keinen Ausweg mehr sahen. Wohin soll ich mich wenden? Wohin soll ich fliehen? Alle von euch, die schon mal an der, jetzt will ich etwas Werbung machen, auf der Osterfreizeit in Marsberg im Sauerland waren, eine wirklich tolle Freizeit, die leider durch Corona im Moment nicht stattfinden konnte. Ich weiß, dass einige Geschwister da schon waren. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Wenn man in den Predigtsaal reinkommt, dann gibt es ein Bibelwort an der Wand, ganz groß an der Wand. Und jedes Mal, wenn ich da reinkomme, muss ich auf dieses Bibelwort schauen. Oder muss es falsch, darf ich auf dieses Bibelwort schauen? Und es kommt mir immer wieder vor Augen und wenn ich an Marsberg denke, und es ist auch der Kernsatz, den die Jünger in unserer heutigen Bibelstelle sprechen. Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das, liebe Geschwister, ist für mich auch das Erschütterndste an den Krisen, die wir heute haben. Es sind nicht die Krisen an sich, sondern es ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Wir haben das hier, denke ich, in der Predigt auch schon mal gehört. Als der Zweite Weltkrieg beispielsweise zu Ende ging, da füllten sich die Kirchen wieder. Weil die Menschen spürten, dass da etwas existieren muss, dass da etwas sein muss, was über den irdischen Herrschern, den fehlbaren irdischen Herrschern existiert. Es gab also ein Sehnen nach Gott und Menschen fanden zum Glauben. Ja, ich denke auch oftmals Menschen, die den Krieg persönlich mitgemacht haben, den Schrecken des Krieges. Das heißt, die Schrecken des Krieges trieben die Menschen zum rettenden Kirchenschiff. Wenn wir ein paar Jahre zurückdenken, für uns Ältere, das ist nicht lang zurück, die Endzeit der DDR, Ende der 80er Jahre, dann ging die Opposition gegen das Regime auch von den Kirchen aus. Die Kirchen waren zum Teil voll. Die Menschen suchten Gottes Beistand. Aber wie sieht das heute aus? Hat einer von euch schon mal in irgendeiner Nachrichtensendung das Wort Gott gehört? Ich muss mich einschränken. Ja, manchmal höre ich das Wort Gott. Als in Afghanistan die Taliban wieder die Macht übernommen haben, da war von Gott die Rede. Und die Menschen skandierten, Gott ist groß. Und wenn wir uns die Entwicklung in Afghanistan angucken, dann werden sich die Menschen auch bestätigt fühlen von diesem Glauben. Denn der Westen ist ja abgezogen. Aber was ist hier mit uns? Wir sind das Land der Reformation. Ja, auf der Straße, denke ich, würde ich da wenig Glück haben mit dem Begriff Reformation. Also ich glaube, da können viele nichts mehr mit anfangen. Aber wir sind das Land der Reformation, wir sind das Land der Bibelübersetzung. Aber wo kommt denn Gott bei uns vor? Bei einem Baggerfahrer kam Gott vor. Vielleicht habt ihr die Geschichte gehört. Jetzt bei der Flutkatastrophe, da war ein Baggerfahrer. Der hat seinen Bagger genommen und er hat unter Einsatz seines Lebens eine Talsperre freigebaggert. Dann ist er gefragt worden, warum machst du das? Und dann sagte er bewusst, ich kann dieses Risiko doch keinem zumuten, da reinzufahren. Mir war bewusst, was ich mache. Und das hat mit Hilfe von Gott gut funktioniert. Wo er jetzt genau im Glauben steht, das weiß ich nicht. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Interessant war, dass er sagte, ich habe es mit Gottes Hilfe gemacht. Ich habe auf Gott vertraut. Das war aber auch der Einzige, um ehrlich zu sein, der mir da aufgefallen ist. Liebe Geschwister, Gott ist für viele heute gar nicht mehr existent. Und das ist, denke ich, die eigentliche Tragik. Aber auf der anderen Seite ist auch das nicht wirklich neu. Wir Menschen haben zu allen Zeiten immer und immer wieder auch versucht, ein Leben ohne Gott zu führen. Wir wollten unseren Spaß haben, ohne Gottes Wort beachten zu müssen. Und in Lukas 17 spricht der Herr Jesus selber davon, dass die Menschen auch früher schon keinen Blick für die himmlischen Wahrheiten hatten und sie gar nicht sehen wollten, dass ihr Tun dem Herrn missfällt. Lukas 17, 26. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten. Am Rande erwähnt, alles Dinge, die wichtig sind und auch richtig. Sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lot. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Alles nicht falsch. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Nicht das Essen, nicht das Heiraten ist falsch. Aber eins ist falsch, wenn es uns gut geht, liebe Geschwister, dann denken wir oftmals nicht an Gott. Ich denke, das leuchtet vielen ein. Unser Gemüt wird, sagen wir mal, bei Regenwetter auch auf eine härtere Probe gestellt. Wie heißt es so schön, bei Sonnenschein ist alles schön. Vielleicht auch überall, aber wenn es regnet. Was wir aber heute neu hinzubekommen haben, das ist etwas anderes. Es brechen Staudämme. Eine Seuche hat das Land im Griff und die Kriege erschüttern die Welt. Und die Frage ist, was muss eigentlich noch passieren? Was muss denn noch passieren, damit wir Menschen endlich aufwachen? Warum fragt denn keiner nach Gott? Das kann ich natürlich mit der Bibel Antworten Römer 3, Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und das Schöne ist, die Bibel zeichnet hier ein ganz ungeschminktes Bild der Wirklichkeit und zeigt auf, wie verdorben der Mensch ist. Gott ist für den natürlichen Menschen schlicht nicht vorhanden. Und das ist auch etwas, was ich übrigens glaube, dass wir das in den Gemeinden immer wieder sagen müssen. Gott ist brutal ehrlich mit uns. Gott ist kein Instagram-Account, wo ich meine Sommersprossen wegretuschiere, den Busen größer oder kleiner mache, die Fältchen retuschiere und was auch immer. So ist Gott nicht. Sondern Gott ist brutal ehrlich und sagt, so seid ihr Menschen. Das ist meine Sicht der Dinge. Wir könnten natürlich als Gemeinde auch sagen, boah, das geht uns die Frage eigentlich überhaupt an. Als Gemeinde und auch als jeder Einzelperson. Es liegt ja nicht an dir und es liegt nicht an mir, dass die Menschen nicht aufwachen, so, was soll das? Haben wir gar nicht die Macht dazu. Keiner von uns kann doch, das wissen wir doch. Aber die Bibel genau gelesen hat, dann wird jeder sagen können, naja, ist klar, wir können das steinerne Herz eines Menschen ja gar nicht in ein fleischliches verwandeln. Das kann doch nur Gott. Ja, und dann Jesus zitieren, der dann sagt, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Ja, das stimmt, der Vater zieht den Menschen hin zu Gott. Und der Herr Jesus ist durch seinen Tod am Kreuz dann die Eintrittskarte in den Himmel. Wir können dem nichts hinzufügen. Ja? Vielleicht enttäuschend für den einen oder anderen. Ja Mensch, das Kind, ich bete doch. Kann ich das nicht auch noch irgendwo vorweisen? Nein, kannst du nicht. Ich gehe so gerne in den Gottesdienst, jede Woche, vielleicht sogar zweimal, vielleicht gehe ich sogar in die Bibelstunde. Auch das wird nichts bringen. Aber ich verdiene gut, ich kann viel Geld spenden. Wie wäre es damit? Nein, auch das wird dir den Weg in den Himmel nicht erkaufen. Und das ist auch beruhigend auf der anderen Seite. Ja. Denn das bedeutet, keiner von euch hat irgendwas zu bringen. Ihr könnt alle einpacken. Ich kann einpacken, jeder andere auch. Das ist schön. Das ist schön. In einem menschlichen Betrieb geht man davon aus, dass der Chef vielleicht, ja wenn nicht besser, aber zumindest dann vielleicht ein bisschen besser gebildet, vielleicht hat er mehr Ahnung und so weiter, dass der Chef also irgendwo auf einer höheren Stufe steht als die Angestellten. Das gibt es in der Gemeinde überhaupt nicht. Gott macht da keinen Unterschied. Keiner kann ihm etwas bringen. Egal, ob ich die Blumen gieße, ob ich predige, ob ich den Kaffee zubereite, das sind alles wichtige Dinge. Aber ich kann mir nichts verdienen. Das heißt, allein die Dankbarkeit Gott gegenüber ist es. Ja, die tägliche Dankbarkeit auch Jesus Christus gegenüber, der am Kreuz stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist. Das ist es, was wir Gott bringen können. Und das ist übrigens auch die Wahrheit, die wir verkünden sollten in den Gemeinden. So und gleichzeitig, und das sollten wir nicht auseinanderhalten, kann jeder Mensch auf Erden die Schöpfung bewundern. Und jeder Mensch weiß, also bis heute, das kann sich morgen schon ändern, da arbeiten ja einige Menschen dran, dass wir unsterblich werden. Aber momentan, also Stand, was haben wir heute, den 19. September 2021, wissen wir zumindest, dass wir alle irgendwann mal sterben werden. Und wir hatten in der Regel auch genug Möglichkeiten, mal über sich und Gott nachzudenken. Das heißt, am Ende wird es keine Entschuldigung geben, denn Wenn ich wirklich als Mensch sage, hey Gott, ich glaube nicht an dich. Ja? Ich glaube vielleicht auch nicht daran, dass es keinen Weg zu dir gibt, wenn du mich nicht gezogen hast. Ich bin frei. Ich bin unabhängig. Ja Mensch, wenn du wirklich frei und unabhängig bist, dann trage auch die Konsequenzen. Dann trage auch die Konsequenzen, wenn deine Einschätzung am Ende vielleicht falsch war. Und so sollten wir und wollen wir als Gemeinde auch nicht müde werden zu betonen, wir werden die Kriege, die Seuchen, die Naturkatastrophen nicht von dieser Erde verbannen. Aber wir sollten das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die Frage nämlich, wohin sollen wir gehen? Das ist die einzige entscheidende Frage, die jeder von uns beantworten sollte, bevor er stirbt. Natürlich kann man jetzt sagen, was ist denn das für eine Sicht der Welt? Wenn du Christ bist, dann muss dir das doch auch am Herzen liegen, was da abläuft auf Erden. Ja? Ich glaube, dass weder die Flutkatastrophe im Ahrtal noch der Krieg in Afghanistan so hätten sein müssen. Ja? Das ist aber eine ganz andere Ebene. Das heißt, im Vorfeld sind da massive Fehler gemacht worden. Und ich bin mir sicher, dass man auch in Zukunft Dinge verbessern kann. Ja. Das heißt, die Hoffnung, auf Gott zu setzen, heißt auf gar keinen Fall, die Hände in den Schoß zu legen und zu denken, Gott wird es schon machen. Denn das, liebe Geschwister, hieße Gott versuchen. Es heißt jedoch zu erkennen, dass die letztendliche Rettung nicht von Menschen kommt, sondern von dem Gott, der Himmel und auch Erde geschaffen hat. Und das ist auch die Frage heute Morgen. Worauf setzt du deine Hoffnung? Wohin bist du unterwegs? Glaubst du daran, dass wir Menschen nur alle zusammenhalten müssen, um am Ende zu gewinnen? Glaubst du daran, dass die Zukunft der Welt, die Zukunft des Klimas in unseren menschlichen Händen ruht? Oder weißt du, dass das niemals so sein wird? Was ist deine persönliche Arche Noah, dein Fels in der Brandung, deine Hoffnung am Ende deines irdischen Lebens? Oder ist dir das alles wirklich gleichgültig? Franz Schubert, der Liederdichter, ich verschone euch, dass ich es jetzt singe, weil dieses Talent hat mir der Herr nicht mitgegeben, aber er hat es in folgende Worte gekleidet. Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken? Wem könnte ich mein Entzücken, wenn freudig pocht mein Herz? Das, liebe Gemeinde, ist übrigens auch herrlich. Es geht nicht darum, dass ich nur zu Gott gehe, wenn es mir schlecht geht. Gott ist wie ein Vater. Ich will auch nicht Kinder haben, die nur dann bei mir sitzen, wenn das Taschengeld alle ist oder wenn sie eine 5 in Mathe geschrieben haben, sondern ja, wenn sie irgendwas erlebt und gemacht haben, was ihnen Freude macht. Und Gott ist noch besser als der irdische Vater. Meine Kinder würden mir jetzt wahrscheinlich sagen, ja Papa, aber manchmal, wenn du von der Arbeit kaputt nach Hause kommst, hörst du uns nicht so zu, wie wir das uns wünschen würden. Ja, das stimmt. Denn Gott ist da sogar noch ein Ticken besser als jeder irdische Vater. Also, wenn freudig pocht mein Herz, zu dir, o Vater, komme ich in Freud und Leiden. Du sendest ja die Freuden, du heilest jeden Schmerz. Ach, wenn ich dich nicht hätte, was wär mir Erd und Himmel? Ein Bannort, jede Stätte, ich selbst in Zufallsand. Du bist, der meinen Wegen ein sicheres Ziel verleiht und Erd und Himmel weihet zu süßem Heimat. Land. Die Frage ist, können wir dem inhaltlich zustimmen? Oder ist da noch der alte Mensch in uns, der glaubt, auch seinen Teil bringen zu müssen oder auch bringen zu können? Wohin soll ich mich wenden, Heißt das für dich noch immer, nach dir zu schauen, ob du nicht noch etwas mehr arbeiten oder mehr beten könntest? Oder hast du innerlich kapituliert und weißt, dass es nur eine Arche Noah gibt, die dich sicher über den wilden Ozean des Lebens tragen wird? Eine Arche Noah übrigens, das ist in Kinderbüchern immer so nett gezeichnet. Und dann kommen die Tiere auf die Arche Noah, die wir alle so mögen und so putzig finden. Liebe Geschwister, wir betreten diese Arche Noah oftmals nur ungern. Wir haben ein stolzes Herz und wir scheuen die Abhängigkeit von Gott. Das heißt, diese Abhängigkeit von Gott, wenn wir mal die ganzen fluffigen und putzigen Tiere weglassen, diese Abhängigkeit von Gott bedeutet ja auch im Falle der Arche Noah, dass Gott die Tür der Arche Noah am Ende sogar selbst verschlossen hat. In 1. Mose 7 heißt es, und der Herr schloss hinter ihm zu. Liebe Gemeinde, da ist kein Spielraum mehr. Es war nicht der Noah, der so ein super Baumeister war und sich gedacht hat, nur will ich mal die Welt retten oder zumindest die Tiere. Nein. Gott hat ihm den Bauplan gegeben. Er bestimmte die Zeit der Flut, er verschloss die Tür und Gott allein war es, der das Schifflein vor dem Untergang bewahrte. Und das, liebe Gemeinde, ist die praktische Anwendung der Frage von Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. So wie die Menschen am Ende des Krieges in das Kirchenschiff strömten, weil sie sich dort Sicherheit und Sinn erhofften, so sollte auch heute die Gemeinde ein Ort sein, wo Menschen Geborgenheit und Sicherheit in den Stürmen des Lebens erfahren können. Und diese Sicherheit besteht im Übrigen nicht in der bloßen Gemeinschaft und dem leckeren Kaffee oder vielleicht italienischen Nudeln, welche Talente die Gemeinde auch immer im Einzelnen haben mag, sondern in dem, was Petrus treffend benennt, du, Herr Jesus, hast Worte des ewigen Lebens. Und deswegen sollte es in einer Gemeinde auch in erster Linie um das Wort Gottes gehen. Das Wort Gottes, die Bibel als Kompass und Ratgeber für unser Leben. Gerade in der heutigen Zeit, in der es viele falsche Propheten gibt, ist dies von großer Bedeutung. Und diese Frage ist, denke ich, auch immer wieder wichtig, wenn man sich eine Gemeinde anschaut, vielleicht auch auf der Suche nach einer Gemeinde ist. Was suche ich wirklich? Ja. Es gibt Mega-Churches in den USA, die haben Tausende von Mitgliedern. Freunde, da ist Stimmung in der Bude, da wird Musik gemacht, da wird gelacht, da wird getanzt. Ich befürchte, wer hier in die Gemeinde kommt und das sucht, der wird bitter enttäuscht. Nicht, weil die Menschen hier keine Freude haben, auch keinen Humor. Ja, die Menschen haben hier Humor und auch Freude. Aber diese Gemeinde versucht wirklich, das Wort Gottes in den Mittelpunkt zu stellen. Das Wort Gottes, die Bibel, ist Kompass und Ratgeber oder sollte Kompass und Ratgeber für unser Leben sein. Das ist das Entscheidende. Bei der Vorbereitung der Predigt bin ich noch auf ein anderes Lied gestoßen. Das wird keiner von euch kennen. Es greift den Gedanken der Arche Noah nochmal auf und den Schutz Gottes und bringt das Ganze recht treffend auf den Punkt. Es greift außerdem die Problematik auf, der sich Menschen zu allen Zeiten stellen mussten. Menschen waren ja zu allen Zeiten von Not und Leid und Krieg bedroht. Sie standen vor der Entscheidung, was soll ich tun? Manchmal heißt es ausharren. Und manchmal heißt es auch fliehen und auswandern. Und es gibt ein solches Auswandererlied. Das ist schon alt. Das ist jetzt wirklich alt. 1825 ist es wohl erstmals da aufgeschrieben worden. Und damals sind, auch das ist immer wieder faszinierend, Menschen aus Deutschland ausgewandert. Ja, es gibt also Menschen, die aus Deutschland ausgewandert sind in andere Länder. Und die sind nach Brasilien gereist. Nach Brasilien. Das heißt, man muss sich vorstellen, auch das, ja, das Lied stammt jetzt aus dem Hunsrück und der Pfalz, das ist das sogenannte Brasilienlied. Und das ist nicht wie heute. Ich kann da nicht mal einfach in den Flieger steigen und ich wandere aus. Gibt es ja so Fernsehsendung Deutschland, eine Auswanderer, und wenn es dann auf Mallorca nicht klappt, komme ich zurück. Nein, ich habe mich verabschiedet und dieser Abschied war in der Regel auch ein Abschied auf ewig. Und jetzt heißt es in dem Lied: Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns, Herr, und weise, ja, mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Durch Gott sind wir berufen, sonst käme es uns nie in Sinn. So glauben wir und wandern auf sein Geheiß dahin. Gott führt uns auf dem Meere mit seiner Vaterhand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände. Zu Gott sehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren jetzt nach Brasilienland. Durch Tag und Nacht wir fahren durchs weite wilde Meer und vielen jung an Jahren ist nun das Herz so schwer. So viele stolze Klipper hielten dem Sturm nicht stand. Gefährlich ist die Reise in das Brasilienland. Die Freudentränen fließen vom Aug auf unseren Schoß. Nach überstandenen Leiden ist unsere Freude groß. Bald läuft das Schiff in Hafen, bald treten wir aufs Land. Gott hat uns wohl begleitet mit seiner Vaterhand. Liebe Gemeinde, wir wollen heute Morgen festhalten, dass wir auf Erden keine Sicherheit haben werden. Es gibt keine Sicherheit, sofern wir uns auf Menschen verlassen. Wir wollen außerdem festhalten, dass es Not und Elend zu allen Zeiten gab und auch weiterhin geben wird. Und wir wollen daher am Ende unserer Predigt unseren Blick allein auf das Kreuz von Golgatha richten, allein auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir wollen bezeugen, dass es nur eine einzige Antwort auf die Frage gibt: Herr, wohin sollen wir gehen? Du, Herr Jesus, hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, wir danken dir, dass du ganz allein die Arche bist, die auf den wilden Stürmen des Lebens schippert, dass du allein derjenige bist, der Bauplan, Zeit und Ort bestimmt hat, der die Tür geschlossen hat und dass es nur einen Weg gibt zum Vater und das bist du. Und wenn die Tür einstmals zu sein wird, dann stehen wir draußen, so wie die Menschen, als die Arche sich geschlossen hatte. Und von daher wollen wir dich bitten, Herr, noch ist Gnadenzeit, Herr, schenke Gnade, dass noch Menschen den Weg zu dir finden, in deine Arche, Herr, du allein, dir allein sei Lob und Preis und Ehre in Ewigkeit. Amen.